Auch durch Wort des Gott, durch, oh Mann, durch Gottes Wort, jetzt aber, auch durch Gottes Wort werden wir erfrischt. Ich muss mal gerade schauen, ist Karin hier? Ist meine Ehefrau da? Nee, die ist nicht da, ne? Die ist, glaube ich, im Religionsunterricht. Dann kann ich sagen, ich habe eine neue. Aber das dürft ihr ja nicht verraten. Ich habe eine neue Bibel. Die ist schick, ne? Und ich finde das so, das macht mich immer ganz froh. Ich mache das von Zeit zu Zeit, dass ich mir eine neue Bibel kaufe. Normalerweise ist es so, dass ich in der Bibel sie durchlese, immer drin rummale und so weiter. Und irgendwann möchte ich gern wieder eine neue. Es gibt ja so viele Bibeln, so viele verschiedene. Ich habe jetzt, glaube ich, 16 oder 18 Bibeln. Das sind alles verschiedene Übersetzungen. Und ich finde immer wieder eine neue. Jetzt hat mich wieder eine begeistert, eine Studienbibel, wo die Predigten schon drinstehen. Also das ist richtig, richtig, das ist richtig toll. Aber das ermutigt mich. Das ist für mich auch sowas wie frischer Wind. Alten, bekannte Texte in einer neuen Übersetzung zu lesen, das fasziniert mich. Wie man einfach nochmal so sich so die Bedeutung von Gottes Wort, wie das wieder neu zu einem sprechen kann. Das erfrischt mich. In unserem Glaubensleben gibt es ganz verschiedene Praktiken, die uns geistlich erneuern und erfrischen. Da kann so eine neue Bibel dazugehören. Da kann sein, dass ich in einen Lobpreis-Gottesdienst gehe. Es kann sein, dass ich einfach auch mal mich ganz zurückziehe, die Ruhe suche, alleine bin mit Jesus, einfach eine Zeit des Gebets habe oder spazieren gehe oder all diese Dinge. In der Apostelgeschichte 2, in dem Bericht über die erste Urgemeinde, da heißt es auch etwas, wie die immer wieder erfrischt wurden. Und ich lese uns das mal vor. Ganz bekannt, wir kennen das. Sie aber blieben fest an der Lehre der Apostel und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und am Gebet. Und Furcht erfasste alle. Viele Zeichen und Wunder geschahen durch die Apostel. Alle Glaubenden aber hielten zusammen und hatten alles gemeinsam. Güter und Besitz verkauften sie und gaben von dem Erlös jedem so viel, wie er nötig hatte. Einträchtig hielten sie sich Tag für Tag im Tempel auf und brachen das Brot in ihren Häusern. Sie aßen und tranken in ungetrübter Freude mit lauterem Herzen. Sie priesen Gott und standen in der Gunst des ganzen Volkes. Der Herr aber führte ihrem Kreis Tag für Tag neue zu, die gerettet werden sollten. Dieser Abschnitt in der Apostelgeschichte, der schildert im Groben, warum die neutestamentliche Gemeinde in Jerusalem die wunderwirkende Kraft erlebte. Warum da stetiges Wachstum passierte. Warum die eigentlich immer wieder erfrischt wurden. Und erstaunlicherweise waren die Gründe dafür völlig unkompliziert. Wir gehen ja manchmal so, ist ja so ein bisschen modern geworden, Gemeindekonzepte, Gemeindewachstumskonzepte und was es da alles so gibt. Die Christen in Jerusalem, die erste Gemeinde, quasi die Protogemeinde, die hatte das ganz einfach gesagt. Die haben eigentlich gesagt, wir bleiben fest in der Lehre. Darum kümmern wir uns. Wir gehen in den Tempel und hören, was zu sagen ist, was die Apostel uns zu lehren haben, was Gottes Wort sagt. Die blieben zusammen. Die hatten Gemeinschaft. Die entzogen sich einander nicht. Die feierten Abendmahl, ganz regelmäßig, eigentlich täglich, und die beteten zusammen. Und das war scheinbar ihr Konzept. Und das hat ausgereicht, dass sie ganz viel die Kraft Gottes erlebt haben, dass da Wunder und Zeichen passierte in ihrem Umfeld, dass da Menschen gesund wurden, was da alles passierte, und dass Tag für Tag Menschen dazukamen. Verbindlichkeit. Verbindlichkeit in der Gemeinde, in der Lehre, in der Gemeinschaft, im Abendmahl und im Gebet. Und speziell auf die erfrischende Kraft des Brotbrechens. Da möchte ich heute eingehen, darauf möchte ich eingehen. Brechen des Brotes, Das war so ein stehender Ausdruck in der Urgemeinde, war das ganz gebräuchlich. Und das war für die richtig mit Leben erfüllt. Das hatte nichts Theoretisches. Da waren unter anderem gemeinsame Mahlzeiten damit gemeint. Aber in diesen gemeinsamen Mahlzeiten, die haben also nicht nur gegessen, sondern die haben sich da immer wieder auch darauf rückbesonnen, was Jesus Christus getan hat. Die saßen da abends miteinander, haben miteinander eine gute Mahlzeit gehabt, haben dann das Brot gebrochen, die hatten meistens so Fladenbrot, haben es durchgebrochen, haben es weitergegeben und vergiss nicht. Das, was wir hier gerade sehen, das hat Jesus für uns gemacht. Der hat sich für uns hingegeben. Der hat seinen Leib für sich opfern lassen. Sein Leib wurde für uns gebrochen. Vergesst nicht, was Jesus für euch getan hat. Und nachdem die dann das Brot gegessen haben und das dann in irgendeine Soße getunkt oder was, wie das so ablief, und danach wurde auch ein Kelch rumgereicht, vergesst es nicht, was Jesus gemacht hat. Sein Blut hat uns reingewaschen. Und das haben die ganz natürlich in eine Mahlzeit reingebracht. Aber immer wieder die Rückbesinnung darauf, dass Jesus bei ihnen war. Dass Jesus das getan hat, was wir im Evangelium verkündigt bekommen. Und dass sie das im Glauben angenommen haben. Und das war ihre Kraftquelle. Und sich da immer wieder dran zu erinnern, war die Erfrischung für sie. Die haben auch Liebesmahl miteinander gefeiert. Auch da hieß es das Brechen des Brotes. Und das war auch eine Rückbesinnung auf Jesus. Nämlich Menschen, die nicht viel zum Leben hatten, dass sie Hilfe erfuhren. Auch darauf haben sie sich zurückbesonnen, wenn sie das miteinander gefeiert haben, wenn sie ein Liebesmahl hatten, wie wir vielleicht nach dem Gottesdienst in unserem Gemeindesaal. Dass Menschen nicht so viel haben, aber dass Jesus uns so gesegnet hat, dass wir genügend haben. Und dafür sind wir Jesus dankbar. Und deshalb können wir das miteinander feiern. Und auch das uns bekannte, eher symbolische Abendmahl ist eine geistliche Rückbesinnung auf Jesus. Aber immer, egal wie die Form dieses Abendmahles war, immer da, wo wir uns zurückbesinnen auf das, was Jesus getan hat, immer da, wo wir das neu lebendig werden lassen, dass Jesus Christus für uns am Kreuz gestorben ist, dass er unsere Schuld getragen hat, dass er uns versöhnt und erlöst hat. Immer da, wo wir uns zurückbesinnen darauf, da werden wir erfrischt. Da kriegen wir neue Hoffnung, neue Zuversicht. Die Christen in Jerusalem, die drückten durch das Abendmahl ihre Wertschätzung für Gott und für Jesus Christus aus. Aber auch ihre Wertschätzung füreinander. Deshalb haben die das immer in der Gemeinschaft so gefeiert und haben füreinander gesorgt. Sie genossen das Beisammensein in der Gegenwart des auferstandenen Jesus Christus und sie lebten in fürsorglicher Gemeinschaft. Sie waren eine Gemeinde, in der Wertschätzung und Gastfreundschaft großgeschrieben wurde. Da habe ich ein ganz dickes Ausrufezeichen jetzt in meinem Konzept gemacht. Wertschätzung und Gastfreundschaft, das sind ganz wesentliche Dinge. Wir denken oft, das ist gar nicht so wichtig. Das Wort muss irgendwo im Mittelpunkt stehen und so weiter. Aber dass das wirken kann, ist die Wertschätzung wichtig, dass wir einander wertschätzen als Kinder Gottes, als Geschöpfe Gottes, dass wir nicht schlecht übereinander reden, dass wir nicht denken, der ist ja ein bisschen komisch oder die ist ja nicht so, wie ich mir das vorstelle. Sondern dass wir uns wertschätzen. Jeder, der hier heute sitzt, ist ein wertvoller Mensch. Jeder, mit dem wir zu tun haben, ist ein von Gott geliebter Mensch. Jeder, der Jesus Christus als seinen Herrn und Heiland genommen hat, ist mein Bruder oder meine Schwester. Und Gastfreundschaft, immer wieder erlebe ich, dass Menschen sagen, die zu Gast waren hier, ja, ich bin hier angesprochen worden. Das ist wichtig, dass wir gastfreundlich sind, weil dadurch die Liebe Jesu deutlich wird, in diesen kleinen Dingen. Was nützt es, wenn ich einem Johannes 3,16 von Latz knalle, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an den Glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und jetzt benimm dich mal. Das funktioniert so doch nicht, oder? Sondern, dass wenn ich jemanden herzlich willkommen heiße und ihm sage, du bist mir willkommen. Und übrigens, Jesus auch. Jesus hat dich lieb. Dann ist das was Besonderes. Dann ist es das, was die Gemeinde ausmacht. Dann ist es das, wo Gottes Geist wirklich wirken kann. Und diese beiden Aspekte, eben die Vergewisserung der Liebe Gottes zu ihnen und die Vergewisserung ihrer Liebe untereinander, das stärkte sie. Das machte die Gemeinde in Jerusalem richtig kraftvoll. Und das mussten die auch, weil zu dieser Zeit setzte auch schon Christenverfolgung ein. Die kriegten auch äußerlich schon Druck. Und deshalb brauchten die auch einander. Sie brauchten täglich in ihrer Praxis Erfrischung. Ich glaube, wir sind da manchmal ein bisschen zu arm mit unserer Erfrischung. Wir schieben das mal gut auf den Sonntag und meinen, da kriegen wir dann genug Kraft, um irgendwie durch die Woche zu kommen. Manchmal brauche ich auch unter der Woche jemanden, der für mich betet. Manchmal brauche ich auch unter der Woche einen Zuspruch, eine Rückbesinnung darauf, dass Jesus mich meint und mich lieb hat. Heute wollen wir auch das Abendmahl miteinander feiern. Das wäre schön, wenn wir das da weg hatten. Und mein Gebet ist, dass dieses Abendmahl heute uns im Glauben, aber auch im alltäglichen Leben immer wieder erfrischt. Und ich frage euch, in der ganz direkten Frage, erfrischt euch das Abendmahl? Denkt mal an das letzte Abendmahl zurück, was wir miteinander gefeiert haben oder so, was wir so da so mit zu verbinden. Manche von euch älteren Geschwistern, ihr geht das schon 50 Jahre, 70 Jahre, geht das schon mit in eurem Leben? Erfrischt euch das Abendmahl? Tut es euch gut? Wenn ich über Abendmahl nachdenke, da kommen bei mir aus Erfahrungen und Beobachtungen so einige Stichworte. Eines dieser Stichworte ist bedrückend. Ich habe schon Abendmahle erlebt, die waren richtig bedrückend. Da war so wie so eine Glocke drauf. Es war so eine Atmosphäre, wo keiner mehr sich traute zu husten. Ich habe Abendmahle erlebt, die waren traurig. Die waren richtig traurig. Ich habe Abendmahle erlebt, die waren nachdenklich. Da haben die Leute waren sehr betroffen. Ich habe auch schon Abendmahle erlebt, ganz besonders in der Zeit, als ich viel Jugendarbeit gemacht habe, wir manchmal in der Jugendstunde zusammen Abendmahl gefeiert haben, da war eine riesengroße Freude. Das war lustig. Wir haben richtig aneinander und mit Jesus Freude erlebt. Es war auf einmal nicht mehr so steif. Da war Begeisterung. Ich habe Abendmahl für mich selber erlebt als etwas, was mir wirklich Freiheit gibt. Die Freiheit, ein Kind Gottes zu sein. Die Freiheit, dass meine Schuld und meine Sünde von Jesus mir weggenommen wurde. Aber rückblickend aus der Vergangenheit war das Abendmahl theologisch eher ein Streitthema. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das in dieser Gemeinde auch nicht viel anders war, als es mal darum geht, wollen wir denn jetzt statt Wein Traubensaft nehmen oder wollen wir statt dem Gemeinschaftskelch ein Einzelkelch oder wollen wir ein Einzelkelch statt dem Gemeinschaftskelch oder was weiß ich. Da gibt's ja so ganz viele äußere Dinge, über die man natürlich unwahrscheinlich diskutieren kann. Und da wird unheimlich viel auch über die Rechtgläubigkeit dann gesprochen und so weiter. Und das ging manchmal bis... Ich kenne Gemeinden, die haben sich darüber gespalten. Die haben sich so in die Haare gekriegt, dass sie zerbrochen sind daran. Und manchmal wurde dann das Abendmahl so gesetzlich und bedrückend gestaltet, dass jede Form der Erfrischung wirklich auf der Strecke blieb. Und manchmal fällt man auch von der anderen Seite vom Pferd. Das Abendmahl nur noch so zu einer Art geistlichen Red Bull, ihr wisst, was Red Bull ist, vielleicht ein Flügel, ne? Dass das so in so einem geistlichen Red Bull verkommt. Ich bin total schlapp und ein Schluck aus dem Becher und ein Häppchen trockenes Toastbrot und alles ist gut. Das funktioniert ja so auch nicht. Ich möchte heute, dass wir einen neuen Blick für das große Geschenk des Abendmahls bekommen. Denn das Abendmahl ist was ganz Besonderes. Wisst ihr übrigens, dass das Abendmahl die erste Mahlzeit auf dem Mond war? Das weiß kaum einer. Aber Google macht's möglich. Es war tatsächlich die erste Mahlzeit auf dem Mond. Als 1969 die erste Mondlandung alle Gemüter bewegte und Neil Armstrong als erster Mensch auf dem Mond gefeiert wurde, haben die wenigsten davon mitbekommen, dass Buzz Aldrin, ein bekennender Christ, auf dem Mond Abendmahl gefeiert hat. Die Kameras haben das nicht gesendet, da die NASA das nicht als gut erachtete, das zu berichten. Aber er hat es gemacht, als bekennender Christ. Abendmahl ist was ganz Besonderes. Es ist nicht wesentlich, wie spektakulär es gefeiert wird. Wesentlich und spektakulär, aber ist der Inhalt. Und ich lese uns aus 1. Korinther, die Verse 10, 16 bis 17. Und ich habe ganz bewusst diesen Text gewählt, nicht den, den wir immer vor dem Abendmahl lesen, aus 1. Korinther, Kapitel 11, sondern ich habe einfach ein paar Verse vorher mal genommen. Und da heißt es, ab Vers 16, der Kelch des Segens, über den wir den Lobpreis sprechen, ist der nicht die Teilhabe am Blut Christi? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht Teilhabe am Leib Christi? Weil es ein Brot ist, sind wir, die vielen, ein Leib. Denn wir alle haben Teil an dem einen Brot. Der Kelch des Segens, das war einer der Kelche, die beim jüdischen Passafest getrunken wurde. Der Begebenheit, bei der Jesus das Abendmahl ins Leben rief. Der Kelch, den Christen beim Abendmahl trinken, das ist ein Symbol für Christi Opfertod, durch den Jesus die Strafe für unsere Sünden gegen Gott auf sich genommen hat. Mit der Teilhabe am Blut Christi ist gemeint, dass Christen an der geistlichen Erlösung teilhaben, die Christi Tod geschaffen hat. Und das Brot, das Symbol für Christi Leib, der für uns hingegeben wird. Jesus selber sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und die Bibel lehrt nicht, dass die Brote und der Wein bzw. der Traubensaft buchstäblich zu Christi Leib und Blut werden. Diese Symbole und das gesamte Mahl sollen uns einfach an Christi Opfer erinnern und uns die Segnungen vor Augen führen, die er für uns errungen hat. Sie sollen uns in der Erinnerung erfrischen und uns vergewissern. Jesus hat mich von der Sünde und dem Tod erlöst und mich mit Gott, meinem Vater, im Himmel versöhnt. Das ist das Evangelium, die gute Nachricht. Und auch in dem eben gelesenen Text finden wir wieder zwei ganz wichtige Aspekte, wie schon in der Apostelgeschichte. Gemeinschaft mit Jesus Christus und die Gemeinschaft untereinander. Was Jesus für mich und für dich getan hat, das nennen wir in der Theologie Stellvertretung. Der ist ja an meiner Statt gestorben. Der hat ja an meiner Statt die Strafe, die eigentlich mir zuständ, übernommen. Was Jesus für mich und für dich getan hat, er ist stellvertretend für dich gestorben. Er hat die Strafe, die eigentlich dir und mir gebührt, die Leiden, aber auch die Qual, die Verachtung und die Schmerzen an meiner Stelle auf sich genommen.